Ja, es ist schön, wieder da zu sein. Ich war 3 Monate lang im Sabbatical und immer wieder sehe ich Leute, die ich noch nicht gesehen habe, seit ich zurück bin. Das ist mega, mega cool. Ich habe mich trotzdem, dass es sehr schön ist, mal 3 Monate lang nichts machen, so das erste Mal so richtig seit 31 Jahren, seit ich Pastor bin, das war schon sau schön gewesen. Aber ich habe mich wirklich gefreut, um wieder zu kommen. Ich habe ein paar von meinen Freunden oder Kollegen gefragt, wie ist es denn, auf was muss man schauen, wenn man wieder einsteigt, ist das schwierig? Ja, wie ist das, wenn man nach 3 Monaten Sabbatical so? Und die meisten sind sehr still und sagen, ja, das ist happy gewesen, als ich wieder eingestiegen bin. Es ist schwierig. Ich habe gar nicht genau gewusst, ob ich wieder will, aber mir ist sofort wieder drin und so. Irgendwie hat mich das nicht so beruhigt, aber, und dann habe ich so ein bisschen zu Jesus, da habe ich gesagt, du, wie soll ich das Leben sehen nach dem Sabbatical und so. Und, ich habe dann gerade das Predigerbuch durchgelesen im Alten Testament und dort heisst es immer wieder, genieß dein Leben. Genieß, wenn du frei hast. Und ich habe für mich dann nachher auch so drin gelesen. Und geniesse es auch, wenn Gott dir Arbeit gibt, wenn Gott dich in eine Berufung stellt, wenn Gott dich in Aufgaben stellt. Geniesse es. Ich habe eine Mail aufgemacht am ersten Tag, 468 unbeantwortete E-Mails. Und ich habe es genossen. Weil, es hat einen riesen Vorteil, wenn man so viele E-Mails hat. Und ich muss sagen, ich habe manchmal auch sonst sehr, sehr viel. Aber das Schöne an dem ist, man kann gar nicht alle antworten. Man ist schon per se entschuldigt. So. Da finde ich wirklich lässig. Und ich habe einen guten Start gehabt. Dank der Crew, die ich habe, der Gemeindeleitung, dank euch als Gemeinde. Ich habe mich sowas von freigesetzt gefühlt und ich habe ganz wenig, nein, ich habe gar keinen Neid gesehen in den Augen, sondern ich habe das Gefühl gehabt, cool, dass du das machst, cool, dass du wieder da bist. Das ist mega, mega schön. Danke vielmals auch für den herzlichen Willkommen. Und wir sind am letzten Sonntag, bin ich schon eingestiegen mit unserer Predigreihe Esther. Eine außergewöhnliche Geschichte. Und habe zuerst auch gedacht, sind da ein paar Schuhe zu gross. Also die Esther, das ist schon nochmal speziell. Aus ganz verschiedenen Gründen. Aber nachher dann ist mir so ein bisschen in den Kopf gegangen, wie wir jetzt Persönlichkeiten in unserem Leben sehen und anschauen. So, aus unserem Leben, wo uns so in den Sinn kommen, von der Geschichte. Und nicht nur biblische Persönlichkeiten, sondern allgemein Persönlichkeiten. Welche Persönlichkeit hätten wir gerne mal getroffen und mit ihr geredet? Wer ist so ein bisschen ein Vorbild für uns? Und ich habe ein paar Bilder gebracht von so verschiedenen Persönlichkeiten. Und spannend ist schon, noch schon darüber zu reden mit anderen zusammen, mit wem würdest du gerne ein bisschen zusammen sein oder mal reden? Mit wem hättest du gerne geredet? Das sagt sehr viel aus über unsere Herzensanliegen, die wir auch austragen, so. Und das ist sehr, sehr verschieden von Mutter Teresa, Martin Luther und so weiter. Und ich habe gemerkt, als ich überlegt habe, wer ich gerne treffe, hat es ganz viele Leute, sind davon Pastoren gewesen, Pastoren von grossen Gemeinden oder Evangelisten wie der Billy Graham. Oder auch der Martin Luther wäre interessant gewesen, und so weiter. Aber es ist fast nicht möglich, so zu werden wie die. Und es wäre doch so cool, wir könnten von denen so lernen, dass man selber auch eine grosse Persönlichkeit wird. Und sehr schnell kommt so einem durch den Kopf, wer bin ich schon? Und ich werde ganz sicher nicht irgendwie so wie die werden. Und ich werde ganz sicher nicht so wie eine Esther werden, wo dann so treu, so mutig sie ist. Oder heute haben wir es von Mordechai, das ist der Onkel von der Esther. Ja, da sind ein paar Schuhnummern zu gross. So. Und genau der Gedanke hat mich herausgefordert für heute. Und Predigtitel habe ich so gesetzt: Es ist oder lönnt uns gewöhnliche Menschen sein, wo außergewöhnlich leben. Das ist möglich, oder? Es ist möglich, ein gewöhnlicher Mensch zu sein. Und durch den Glauben ist es möglich, außergewöhnlich zu sein. Für jeden von uns. Und in dem Sinne habe ich mich natürlich gefragt in der Predigtvorbereitung, und was genau macht eigentlich ein gewöhnlicher Mensch zum außergewöhnlichen Mensch aus? Und da ist mir ein Stichwort in den Sinn gekommen, und das soll es gehen heute. Ich glaube, was ein gewöhnlicher Mensch zum außergewöhnlichen Mensch macht, ist der Charakter. Ist ein göttlicher Charakter. Charakter ist noch schwer zu fassen. Es gibt ganze Bücher, und vielmal werden sie so genannt zum Thema Charakter, auch christliche Bücher oder Bücher von der Bibel her prägt und so. Und dann sagt man, sehr oft kommt man auf den Punkt, Charakter ist eigentlich da, was ich tue, wenn mich niemand sieht. Charakter ist da, was ich tue, wenn mich niemand sieht. Oder Charakter ist da, wo ich bin. In meinem tiefsten Herzen, ob man es sieht oder nicht sieht. Und Charakter ist dann auch da, wo die Art und Weise prägt, wie ich Sachen mache oder nicht mache. Oder wann ich mache oder wann ich eben auch nicht mache. Jetzt steigen wir da gerade ein, zumindest die Tester, wo da eine ganz spannende Geschichte ist. Es hat so mehrere Persönlichkeiten, Esther, aber es hat zwei gegensätzliche grosse Charaktere, die im Grunde genommen auch gegeneinander kämpfen. Das eine ist der Haman. Ich habe den Bibelvers da vom Einstieg. Der Haman, das ist so quasi der Esther Walt Disney Bösewicht. Jede Geschichte hat schon Bösewicht, also im Buch Esther ist der Haman. So. Von ihm steht am Anfang geschrieben von seinem Leben. Einige Zeit später gab König Xerxes, das ist der König, einem Mann namens Haman die höchste Stellung am Königshof. Alle Beamten im Palast waren ihm untergeordnet. Sie mussten sich auf Befehl des Königs hin vor Haman niederwerfen, wenn er an ihnen vorüberging. Wie cool ist denn das? Nein, das hat mal einen, so als junger Prediger mal austauscht. Es gibt so Kirchen in Amerika, es sind meistens, ja, es gibt verschiedene natürlich. Aber dort, wenn der Prediger auf die Bühne geht, dann klatschen die Leute. Ich habe gesagt, oh, wie wäre denn das? Und so, da geht in der Schweiz nicht. Und es wäre auch nicht gesund. Wir merken es beim Haman, es wäre nicht gesund. Aber so zwischen dir schon gut. Jetzt nicht nur beim Pastor, sondern vielleicht auch mal beim Moderator oder so. Weil man mal klatscht, wenn er kommt, weil man sich freut, dass er da ist. Das tut zwischen dir wirklich gut. Und dann heisst es an dieser Stelle als zweites vom Haman, der König, ein bisschen später, also das erste war Esther 3 am Anfang der Geschichte und das andere war am Schluss, der König zog seinen Siegelring, den er Haman abgenommen hatte, vom Finger und gab ihn Mordechai. Ganz ehrlich gesagt, eigentlich wollte ich da einen anderen Vers herstellen. Ich wollte herstellen, am Anfang ist der Haman zum zweiten Mal geworden, in der Karriere gerade zu oberst, wenn man so will, und ist geehrt worden als der, und am Schluss ist er gehängt worden. Gibt's eine Bibelstelle? Ich habe ein Buch gelesen, der hat das so gemacht, der Buchschreiber. Der hat das einfach so am Anfang gesagt, hey, er ist Zweiter vom König geworden, und schau, wenn er am Schluss geworden ist, er ist aufgehängt worden. Ich habe das auf der Folie gehabt, hat mich ein bisschen hergedunkt. Ja, es gehört, es ist ein bisschen einfacher zu sagen, ja, der Siegelring, der Befehlsring vom König hat dann den Mordechai bekommen. Spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber was ich spannend finde, ist, was findet da zwischen ihnen ganz genau statt? Was hat denn der Haman und was hat der Mordechai gelebt? Was für einen Charakter haben sie ausgelebt, wo das ausgemacht hat, dass am Anfang einer zu oberst gestiegen ist, riesige Anerkennung hat, und das auch gemacht und hat können. Also er ist Zweiter vom König, es steht niemand, dass er ein schlechter zweiter Mann war neben dem König. Aber am Schluss ist er total daneben gewesen. Was für Entscheidungen, was für Charaktere stecken da zwischen ihnen? Ein Gedanke, den ich mit uns teile und heute mitgeben, ist, das Charakterzeug hat Gott in uns Menschen eingelegt und die Frage ist, was genau entfaltet mir? Was für Charakterzeug entfaltet mir in unserem Leben? In Galater 5, 22 steht geschrieben, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Geduld, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Also wenn der Geist Gottes regiert, dann kommen nur gute Sachen aus, nur gute Charakterzüge aus uns raus. Und die grosse Frage ist natürlich, und wie kann denn das passieren in unserem Leben? Wie können wir das entfalten, was eigentlich Gott gut uns einlädt? Und die erste Grundsatzentscheidung ist, auf welchem Boden stehen wir? Auf welchem Boden stehen wir? Stehen wir auf dem Boden von dem, dass wir an Gott glauben, dass wir den Geist Gottes eingeladen haben in unserem Leben und dass wir das wollen, auf dem Boden bleiben? Oder stehen wir auf dem Hamanns Boden, wo sagt, ich meine mir mich, ich muss schauen, dass ich zuoberst bin, ich muss schauen, dass ich regiert werde und so weiter. Wir sehen noch seine Charakterzüge jetzt denn gerade. Und auf welchem Boden stehen wir? Und dazu hilft immer wieder das Bild, wo eine bekannte Geschichte ist. Ich vermute, die alle von euch haben es schon mal irgendwann davon gehört. Aber ich will es wirklich hier herstellen, wo ein junger Mann ist in einen Laden gegangen und er hat gesehen, einen Engel an der Theke stehen. Und der Mann hat gefragt, was verkaufst du? Und der Engel hat gesagt, ich verkaufe alles. Und dann sagt der junge Mann, oh, das ist mega cool. Dann möchte ich gern Frieden auf Erden in allen Ländern. Ich möchte gern, dass die Armen versorgt sind. Ich möchte, dass niemand ausgeschlossen ist. Ich möchte, dass niemand einsam ist. Und jetzt füge ich dieser Geschichte zu, zum Thema Charakter, würde ich mir wünschen, und ich habe schon so gebetet, Herr, schenk mir mehr Mut. Wenn ich auch schon gebetet habe als Prediger, aber ich sage das nicht so oft und so gern, Herr, schenk mir mehr Liebe für die Leute. Ich brauche das nicht so da. Sind alle lieb und so. Aber Herr, schenk mir mehr Liebe. So. Schenk mir mehr Entschlossenheit. Schenk mir mehr deine Gedanken. Ja, schenk mir mehr Geduld. Schenk mir mehr Hoffnung. Schenk mir viel mehr Frieden in mein Herz. Und der Engel antwortet, ich verkaufe keine Früchte, ich verkaufe nur Samen. Ich verkaufe keine Früchte, ich verkaufe nur Samen. Der Geist Gottes ist in unser Leben nie gegeben und ist in unsere Gemeinde nie gegeben. Und der Samen, den er uns einlegt, ist ein göttlich guter Charakter von jedem Einzelnen von uns. Und ein göttlich guter Gemeindebaugrundlage. Wir können die Hoffnung in die Welt tragen. Wir können Heilung in die Welt prägen. Dass Menschen wirklich geheilt werden. Wir können das Evangelium von Jesus in die Welt tragen. Und es hat eine Wirkung. Aber es ist ein Samen. Und es geht darum, dass wir den Samen leben und entfalten. Dass wir aus dem Samen raus wachsen. Das ist aus meinem Blick ein riesen wichtiges Bild. Und wenn man jetzt die zwei Charaktere so ein bisschen nebeneinander herstellt, dann sieht man im Hamann, seinen Charakter sieht man schon am Anfang in zwei Bibelfersen. Und nachher alles, was er nachher gemacht hat, begründet sich genau in diesen zwei Versen. Esther 3, 5 bis 6. Als Hamann bemerkte, dass Mordechai sich weder vor ihm verneigte, noch vor ihm sich auf die Knie warf, packte ihn die Wut. Doch es genügte ihm nicht, nur Mordechai etwas anzutun, also sich zu rächen, da man ihn inzwischen auch über Mordechais Volkszugehörigkeit unterrichtet hatte, plante er, alle Juden im ganzen Königreich von Ahasveros, also vom König, als Volk Mordechais, also Volk, das Volk Mordechais zu vernichten. Also, ein Zorn. Und jetzt muss alles vernichtet werden. Und was in dem Charakterzug steckt, sind ganz viele Sachen. Merkt man, wenn man Geschichte durchlässt. Der Haman zum Beispiel, der lebt von Lob und Anerkennung. Er lebt davon, dass er Macht hat und dass er zoberst ist und dass er respektiert wird für das, was er ist. Er ist der, der Lob verdient hat und eben Anerkennung. Er ist in dieser Form stolz, dass er das ist, was er ist. Und der Stolz, der sich nur auf sich selber begründet, das ist der Stolz, der dann natürlich auch sich überheblich sieht. Dann haben wir sagen, natürlich bin ich überheblich, ich bin ja auch der Oberst, also eben unter dem König. Aber wenn man es jetzt auf uns aber koppelt, der Stolz, der überheblich ist, ich bin wichtiger als alle anderen, ich bin der, der beurteilt, was gut ist und was schlecht und niemand sonst, und so weiter. Haman nicht sofort Charakterzug. Ich sage es jetzt schon, wenn Gott nicht das Fundament ist, wenn nicht der Samen vom Geist Gottes uns prägt, nicht kommt sofort. Ich habe letztens Nach vorletzte Woche, glaube ich. Weiss es nicht mehr. Habe ich den Salat gesetzt bei uns im Garten. Also, einen Großteil macht meine Frau. Ich darf jetzt da nicht blöffen. Aber ich habe ein bisschen Salat gesetzt und geschaut dem und so. Und das Spannende ist ja immer wieder, oder? Den Salat musst du setzen, aber Unkraut nicht. Ich habe jedes Unkräutchen weggenommen, gefühlt. Jedes. Auch das Kleinste. Eine Woche später. Das ist wieder so ein Lumpenzeug gekommen. Das kommt einfach. Du musst nicht setzen. Den Neid musst du nicht setzen. Der kommt einfach. Und genau so ist es im Leben mit Gott zusammen. Wenn wir nicht auf dem Boden vom Heiligen Geist stehen, wo uns auch immer wieder zeigt, was jetzt unkraut und was gut ist, dann ist es mega schwierig bis unmöglich, um letztlich den Charakter zu leben, nicht wo nur gut und richtiges Leben führt, sondern wo uns in die Berufung führt, wo Gott für uns gedacht hat. Und das ist die Berufung, wo wir irgendwann mal sagen, das ist das Coolste gewesen, was uns passiert ist. Genau, also da ist das, nicht und so weiter. Der Charakter von Mordechai, ich habe übrigens für mich noch eine innere Liste gemacht von dem Haman, was da noch alles drin steckt. Aber ich habe nachher gedacht, können wir selber nachlesen. Konzentrieren wir uns eher auf Charakterzüge vom Mordechai. Bei ihm kann man ganz viele Sachen rauslesen. Ich habe einfach da mal ein paar wenige rausgelesen. Wir können wirklich noch mehr, aber ich glaube, das sind Charakterzüge, die er gelebt hat, wo auch für uns das Vorbild ist, um einen Garten zu sein, wo die guten Früchte rausbringt, die Gott will, dass wir weder Mordechai und Esther unsere je eigene Berufung leben können. Das eine ist die Barmherzigkeit und Liebe, die er gezeigt hat. Und übrigens, es war einfach nicht nur Liebe gewesen, wie wir es verstehen, wie ich gerade noch gesagt habe. Mordechai hatte eine Cousine mit Namen Hadassa, die auch Esther genannt wurde. Und Esther heisst eigentlich genau das Bild, das wir da innen sehen, wo die Kleingruppe schon prophetisch für mich gezeichnet hat, im Blick auf Predigt reihen. Esther heisst Stern. So, übersetzt aus dem Persischen. Und genau da hat der Mordechai gemacht. Er hat dem Stern geschaut, dem kleinen Stern, dem kleinen Mädchen. Und er hat geschaut, dass sie ihre Berufung kommt. Und dazu muss ich jetzt eine Predigt nochmal halten, aber ich will es mindestens erwähnt haben. Die Liebe, die er gezeigt hat zu der Esther, ist nicht nur Barmherzigkeit gewesen, im Sinn von Häscheln und Schauen. Sondern, ja, es ist Häscheln und Schauen gewesen, wo die Esther Königin geworden ist, ist ja jeden Tag schauen, wie es ihr geht. Aber es ist noch mehr gewesen. Wir kennen nur ein Wort in unserem Sprachgebrauch für Liebe. Liebe, oder? Bis lieb. Aber die Bibel kennt mehrere Wörter und vor allem mehrere Arten von Liebe. Was der Mordechai auch an Liebe gelebt hat, ist, er hat ihr die Wahrheit gesagt. Ich liebe. Aber er hat gesagt, wenn du jetzt nicht aufstehst, wo dann rausgekommen ist, dass der Haman, für die, die vielleicht sich nicht gerade präsent haben, der Haman hat sich entschieden, dass er das Volk will umbringen, hat der König überredet, um ein Gesetz zu machen. Wir sollen alle Juden an einem bestimmten Tag töten und verfolgen, dass sie dann auch sterben. Der König hat ein Gesetz gemacht. Und der Mordechai und der Esther haben erfahren davon. Und der Mordechai hat gesagt zu der Esther, du musst zum König gehen und da etwas machen. Und sie hat dann gesagt, ja, wer bin ich schon, oder? Also da ist man dann sehr gewöhnlich, wenn man weiss, dass man zum König kann kommen. Der König kann sagen, du kannst nicht einfach zu mir kommen. Er tut dann den Stab sagen, entweder stirbt derjenige oder überlebt und darf reden. Und sie hat nicht gewusst, was mit ihr passiert. So. Und vor allem, was sage ich da dem König, oder? Und so weiter. Aber der Mordechai hat die Liebe auch gezeigt von der Wahrheit. Und er hat gesagt, ich vermute, dass du genau wegen dem Königin geworden bist. Wenn du jetzt nicht eingreifst, wird Gott irgendjemand anders auslesen, der uns wird helfen. Er wird helfen. Aber ich glaube, du bist es. Die klare Wahrheit. Und du musst im Fall nicht, es ist noch härter gewesen, musst im Fall nicht glauben, du kommst denn um. Du werdest gerettet, bloß wie Königin bist. Es werden alle Juden tötet und so. Also, klare Wahrheit ausgesprochen, in Liebe und mit dem Ziel, über die Berufung zu bringen, ist eine mega wichtige Liebe. Genauso wie alle anderen Liebesfacetten von Einfühlsamkeit, von Aufopferung, von Segnen, auch wenn die Leute uns findlich sind, oder? Die Liebe, die Mordechai auch hatte, ist, er war ja im Grunde genommen ein Verfolgter gewesen, ein Verschleppter, unfreiwillig in dem Persischen Reich, weil er Jude war. Ein Ausländer, den man auch nicht hätte mögen, sowieso nicht. Und er hat herausgefunden, dass jemand den König töten will. Hat Esther da gesagt und Esther hat den König gewarnt und dann ist da nichts passiert. Das heisst, der Mordechai hat den König gerettet, der eigentlich auch ein Stückchen weit sein Find ist, wenn man so will. Aber das hat keine Rolle gespielt. Er hat einfach das Richtige getan zur richtigen Zeit. Punkt. Und wo es niemand erfahren hat, wenn er da war, das ist ja erst später gekommen, hat der König mal nicht schlafen und herausgefunden, dass der Mordechai ihn ja gerettet hat. Hat man den überhaupt einmal eine Anerkennung gegeben und so? Erst viel, viel, viel später, das hat für den Mordechai keine Rolle gespielt. Ich mache das Richtige zur richtigen Zeit in Freund und Find. Das ist seine Liebe. Jederzeit das Richtige machen. Aber natürlich der Glaube an Gottes Gegenwart. Grundsätzlich, er hat sich vor niemandem verneigt, wegen seinem Glauben. Er will sich vor Gott verneigen. Er gibt Gott gern und niemandem sonst. So wie die Freunde von Daniel in der Bibel, ist auch so gewesen, die sind dann in den Feuerofen geworfen worden. Und die haben da so einen wichtigen Satz gesagt. Die haben gesagt, hey, wenn ihr jetzt nicht den König verneigt, Daniel Buch, die drei Freunde, dann nachher werfen wir euch in den Feuerofen. Und das war so heiß gewesen, dass die Wächter schon tot umgefallen sind, weil sie nachher das Führer sind. Und die drei sagen, wenn Gott will, kann er uns retten. Und wenn er nicht will, betet mir dich trotzdem nicht an. Und betet nur Gott an. Das ist mal Glauben, oder? Und sie sind eingeworfen worden und nicht verbrennt und gerettet worden. Genau, also da, genau so ein ist der Mordechai gewesen. Er hat an die Realgott, Gegenwart Gottes glaubt, so sicher, dass der Volk nicht wird umkommen, auch wenn Esther nichts macht. Das ist schon klar gewesen. Er ist treu geblieben, bis zum Schluss. Ich meine, spätestens, wenn du langsam merkst, der Haman dich will umbringen und dann irgendwo noch ein Galgen draussen steht und du merkst jetzt, wer, also das nächste Tag kommt wahrscheinlich dann dran. Spätestens dort würde ich anfangen zu überlegen, soll ich jetzt nicht gleich einmal fortrennen oder so. Weiß ich, wie es eingeht. Der Mordechai hat am Glauben von Gott und seiner Macht festgehalten bis zum Schluss. Komm ich um, so komm ich um. Genau, und das war die Treue gewesen. Und letztendlich noch der Rechtverstand in Demut, wo er gezeigt hat, das heisst, die ja, das ist nicht das Letzte. Ich habe noch den Mut geschrieben. Aber da von der Demut will ich erwähnen, oder? Er hat sich nie gross aufgespielt. Er hat sich nie in den Mittelpunkt gestellt. Und da, ist es noch ein bisschen schwierig in der Schweiz. Sagt man vielmal, man darf als Christ nicht stolz sein. Gott ist gross und wir sind klein. Und er muss grösser werden und ich muss kleiner werden. Obwohl dort im Johannes dem Täufer um etwas anderes gegangen ist, als er das gesagt hat. Aber, ich glaube, Gott wird uns auch heute Morgen sagen, im Reich Gottes gibt es keine kleinen Leute. Du bist keine gewöhnlich unbedeutende Person. Ich glaube sogar, und ich liebe es, wenn wir stolz sind auf das, was uns Gott geschenkt hat und was wir sind durch Gott. Und nicht bückt demütig, er ist gross und ich bin mega klein und unwichtig. Sondern ich glaube, dass Gott sich freut, wenn wir Freude haben. Das ist ja schweizerisch besser wie Stolz, oder? Wenn wir Freude haben, dass wir Kind Gottes sind. Und die falsche Demut, respektive die rechtverstandene Demut, habe ich zwei Zitate. Das eine ist, Demut bedeutet nicht, dass wir uns selber erniedrigen und klein machen, sondern dass wir unserem Gott gross machen. Und damit stolzer Brust. Und das Zweite ist, Demut bedeutet nicht, dass wir gering oder klein von uns denken, sondern dass wir weniger an uns denken. Das ist ein riesen Unterschied. So. Genau. Ja, aus dem heraus, Charakterzüge sind wachstümlich. Charakterzüge sind wachstümlich. Ich habe, das ist ungefähr 10 oder 15 Jahre her, in einer Ortschaft gewohnt, wo im Nachbarort eine riesengroße, schöne Linde gestanden ist. Riesig, riesige Linde. Zmitzt im Nachbardorf hinein und um die Linde herum ist eine Hauptstrasse gegangen. Man hätte immer auch können sagen, bei der Linde geht es dort links, oder? Eine riesige Linde. Eines Tages fahre ich dort durch und die Linde ist nicht mehr dort. Wahnsinnig! Wahnsinnig, oder nicht? Ja, ich denke, das gibt's ja nicht. So eine schöne Linde umgehauen und so. Und ja, ich vermute, dass sie innen her faul war, oder war immer, oder zu viel Arbeit gemacht hat, weil natürlich alle Strassen voll waren. Die Linde ist nicht mehr da. Das war wie ein Kahlschlag dort. Ich finde es heute noch, wenn ich dort durchfahre, es ist einfach leer. So. Und ja, für mich dann denkt, wenn ich jetzt da ein Bürger wäre von dem Ort, dann würde ich Initiativen starten, würde sagen, wir müssen wieder eine Linde haben. Einfach eine, die gesund ist, bla, bla, so. Aber der Punkt ist ja der, so eine grosse, starke Linde kann man nicht setzen. Man kann nur einen kleinen Baum setzen, oder? Und so eine grosse, starke Linde ist dann nachher in 50 Jahren oder so. Aber nicht jetzt. Und aus dem heraus zu sehen, dass auch unser Charakter, der ist in uns hineingepflanzt. Und wie lässig ist denn da, wenn wir viele, viele Jahre in diesen Charakterzügen, die Gott uns gegeben hat, laufen und leben und stärker und grösser werden, bis wir eine grosse Linde sind. Um da geht's eigentlich, dass es etwas Wachstümliches ist. Dass in dem Innen natürlich auch, und was macht eine Linde stark? Das sind Stürme. Ein Adler lebt vom Aufwind, vom Gegenwind, übrigens aus Flugzeug, und genauso wächst eine Linde oder ein Eichen noch mehr, von dem, dass es eben auch stürmt und windet. Das macht einen Baum stark, so. Und das ist ein Bild auch, dass es manche Stürme gibt. Da werden wir jetzt nicht mehr alles können genau anschauen, aber ich habe mal so 5 Stürme aufgeschrieben, die können werden in unserem Leben oder wo unser Leben können plagen können. Können wir die nächste Folie zeigen? Oder noch mal eins. Stürmstärke. Ah ja, das ist das Bild noch vom Baum natürlich. Noch eins weiter, genau. Die 5 Tests, wie man so will. Und da geht's eigentlich gar nicht drum. Ich finde, ich habe kein besseres Wort gefunden. Vielleicht könnt ihr mir dann mal helfen. Ich finde Test eben ein falsches Wort. Gott testet uns nicht. Aber manchmal ja, kann man es schon so nennen. Aber ich glaube mehr, er schenkt auch Gegenwind, wo uns stark macht. Oder er stellt unsere Herausforderungen ein, wo uns stark macht. Die eine Herausforderung ist der sogenannte Regentest. Das ist der Regen, der für unseren Kopf geht, oder? So im Denken. Und das ist die Herausforderung, dass es manche Sachen in unserem Leben gibt, die uns in unserem Denken herausfordern. Wo der Teufel vielmals sagt, sollte Gott gesagt haben, ganz am Anfang, ihr werdet nicht sterben. Ihr müsst keine Angst haben, ihr werdet so sein wie Gott. So, Allahaman und so. Wir sind im Denken herausgefordert. Die Frau oder der Mann, die sind schon halb schön. Sie ist nicht meine, aber so, oder? Und da sind wir herausgefordert, zu sagen, nein, ich werde stark und bleibe stark. Mein Denken prägt und lasse dich ableiten von Gottes Geist und von der Bibel und ich bleibe dabei. Denn der Windtest, das ist die Beziehung, der Wind bläst an unseren Mauern und das sind so ein bisschen die Beziehungsmauern, wo immer wieder gefordert sind. Ich habe im Sabbatical habe ich so aufs Herz bekommen, dass ich in dieser Zeit in eine Beziehung möchte klären oder wieder neu aufbauen. Weil in meinem Pastorensein manchmal noch schwierig, Freunde außerhalb der Gemeinde so zu pflegen. Und ich habe gesagt, das mache ich. Und ich hatte eine innere Liste gehabt und bis und mit gestern habe ich eigentlich fast alle die Leute hat Gott mir über den Weg geschenkt oder ich habe selber etwas machen. Bei einem von denen ist mir schon noch aufgefallen, es ist nicht immer um Friedensstiften gegangen, sondern einfach zum sagen, hey, wäre cool, wenn wir uns mal wieder sehen, oder? Aber auch bei einer Stelle ist es auch darum gegangen, wo einfach ein bisschen Unfrieden da ist. Und dann habe ich die Frau gefragt, hey, ihr seid als Ehepaar ja unsere Freunde, bleibt das so? Und sie hat dann gesagt, für mich kein Problem. Weißt du, es ist, hey, es gibt Sachen, es geht von Gott Zeit, und wir haben zu wenig Zeit zusammen und so weiter. Für meinen Mann, der tut sich schwer, ein bisschen mit Vergehen oder Neuanfangen und so. Und dort ist mir so richtig bewusst gewesen, wenn wir das nicht auf eine Reihe kriegen, dann geht ein Freund, ein wichtig, für mich wichtiger Freund, ging Bach ab. Und dort habe ich gemerkt, ich würde so viel Geld reingeben, dass Beziehungen in der Familie und Freunden, dass die gut sind. Das ist viel, viel wichtiger als alles andere, habe ich für mich gemerkt. Das tut viel mehr weh, wenn es nicht gut ist und so. Also das sind die Tests, die er schenkt, und es kann auch sein, gerade wenn wir heute Abend mal feiern, das geht dich herausfordern, um vielleicht zu sagen, ich müsste eine Beziehung wieder neu auf einen neuen Boden stellen. Um Vergebung bitten oder Vergebung geben. Oder einfach Beziehung wieder aufbauen. Das ist eine gute Gelegenheit, so aber mal heute. Die Flut ist das Fundament. Unser Fundament von unseren Werten und Glauben. Als ich 20 war, war mein bester Freund, dort mal, der war geheiratet. Und wir haben alles gemacht zusammen. Ganz viel. Sind auch Ferienzüge und Sachen. Und eines Tages sagt er, du, etwas habe ich dir noch nicht gesagt, was ich schon lange wollte. Könnte man nicht einmal, er würde eigentlich gerne in seinem Leben regelmässig ins Rotlichtmilieu gehen. Und er hat gesagt, einfach schauen, oder? Nein, zum dort. Einfach, was man so kann, machen so. Und da ist mir eine Welt ein bisschen zusammengebrochen. Mein bester Freund hat Werte, die ich nicht gewusst habe. Wo ich nicht eine halbe Sekunde möchte teilen. Und ich bin da nicht geheiratet gewesen, ledig und keine Freunde und nichts. Aber anyway, es sind nicht meine Werte. Manche Tests gehen das Fundament. Und die Frage ist, auf welchen Boden stehen wir? Und der Führtest, Liebe zu Jesus, Offenbarung 3 heisst dort so herrlich, ihr seid weder kalt noch warm. Ihr seid lau geworden. Gibt nichts Hässliches wie lauer Sirup. Weiß ich, wer das schon mal gehabt. Sowas von, lauwarmer Sirup, oder? Mindestens für mich. Genau. Und da sagt Jesus, hey, lasst euch läutern durchs Feuer, durch meine Gegenwart. Überlegt euch, wenn ihr ganz mit mir oder nicht lebt. Und aus dem raus, zum Schluss, lasst uns außergewöhnlich leben. Es gibt nichts Besseres, nichts Cooleres als außergewöhnlich leben. Und ich glaube, es gibt so vier Sätze, wo wir wie können verinnerlichen, wo wir sagen, jawohl, außergewöhnlich leben heisst, ich habe die vier Sätze, nächste Folie. Genau. Ich weiss, wer ich bin. Ich bin von Gott gemacht. Ich weiss, was ich kann. Ich bin von Gott befeiget. Wir haben alle Fähigkeiten. Ich weiss, wofür ich lebe. Ich bin entschieden, zu ihr von Gott zu leben. Und das Letzte noch. Ich bin immer das Zweite. Immer. Gott ist immer bei mir. Und aus dem Wissen heraus den Charakter wachsen zu lassen, wo Gott unser Leben gegeben hat. Ich habe für mich schon öfter mal gedacht, wo Gott mir eine Liste gegeben hat. Und eine lange Liste habe ich bekommen, bevor ich auf die Buchs gekommen bin, vor 3 Jahren. Und ich hatte den Eindruck gehabt, Gott sagt wirklich, kannst du das erfüllen? Und weil jetzt da alles kommt. Und ich habe wirklich ehrlich gesagt, keine Chance. Keine Chance. Ich kann das nicht. Eigentlich kann ich es wirklich nicht. Ich probiere es schon aus, aber so. Es gibt ganz viele Sachen, die mega gross sind für mich da. Ich habe ein Sabbatical in einem Buch gelesen von einer Frau, die genau das Gleiche in einem Traum mit Gott zusammen hat. Sie hat wie von Gott eine Liste bekommen und gesagt, schau, das sollst du erfüllen, kannst du da. Und sie hat dann gesagt, komm. Dann hat er die gleiche Liste im Heiligen Geist gegeben, in dem Traum, und gesagt, kannst du da. Und er hat gelächelt und gesagt, klar. Und dann hat er den Heiligen Geist und die Frau so bildlich wie zusammengeschoben, dass sie eins sind. Und dann hat er die Frau nochmal gefragt, kannst du da? Und hat der Heilige Geist gefragt, kannst du das? Und sie musste sagen, mit ihm zusammen? Ja. Und genau das ist das, was wir alle sagen können. Die Charakterzüge von Mordechai oder der Mut von der Esther kannst du leben. Du kannst deinen Alltag kannst du bewältigen. Die Sachen, die vor dir stehen, vielleicht sind es auch Krankheitssachen, vielleicht Beziehungssachen, was auch immer, du kannst es. Mit dem Heiligen Geist zusammen. Amen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jedem von uns Samen von deiner Gegenwart ins Herz leist, durch deinen Geist. Und wir können Esther sein, wir können Mordechai sein. Wir können Charakterzüge entwickeln, dass wir mal ein Baum vom Glauben sind, wo du Freude hast dran und wo du uns einmal auch erst im Himmel sagst, yes, gut gemacht, meine Tochter oder mein Sohn. Und du siehst jetzt die Herausforderungen, wo jeder von uns drin steht. Du siehst auch den Samen, den wir im Speziellen brauchen. Für den einen ist es Mut. Für den anderen ist es Treue. Für den anderen ist es Warten auf Gottes Wirken von uns. Und ich danke dir, dass du jetzt durch deinen Geist jedem von uns ermutigst. Ich gebe dir den Samen, den du brauchst. Ich bin mit dir. Danke viel, viel mal. Gott gibt dir jetzt das, spricht dir das zu. Das, was du brauchst für die nächste Zeit, das gibt er dir. Das hast du in dir rein und mit ihm zusammen kannst du das leben. Amen. Amen. Yes, ich habe es schon angetönt. Wir feiern miteinander das Abendmahl feiern. Für die, die das wollen. Wir haben Tisch hinten an der Wand und auch draussen. Und es hat auch Leute, die so ein Gebetskärtchen haben, wo man für sich beten kann. Und wir haben eine kleine Anbetungszeit jetzt in dieser Abendmahlszeit. Und wir dürfen einfach an dem Abendmahl teilnehmen. Und wir dürfen auch für uns beten lassen. Und wir dürfen uns auch Zeit lassen. Wir müssen nicht hetzen so. Und jedem, dann, wenn es für ihn dran ist, können wir das Abendmahl einnehmen. Das Abendmahl ist ein Mal von dem, dass Jesus den Jüngern gesagt hat, am letzten Essen zusammen, nehmt das Brot, das ist mein Leib, das für euch gebrochen wird. Trinket den Wein, er ist der neue Bund, er wird vergossen, mein Blut wird vergossen, also der neue Bund von der Vergebung von vielen. Wenn du Sachen hast, die du ablegen musst, leg es ab. Wenn du dir Sachen wünschst, die Gott dir nahe schenkt, bitte ihn darum. Das Abendmahl ist eine Gelegenheit, Gott zu begegnen. Er segnet dich in dieser Zeit. Amen.